Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Es gibt Betätigungsfelder, mit denen mag man gar nicht so gerne in Kontakt kommen. Das liegt einfach daran, dass es, wenn diese Personen auftauchen, in der Regel nichts besonders Gutes bedeutet. Aber gerade deshalb sind sie so wichtig, weil sie Menschen in schlimmen Situationen zur Seite stehen. Ich spreche von den sogenannten Kriseninterventionsteams. Und weil ich immer mal wieder in der Zeitung von denen gelesen habe, aber eigentlich nicht wirklich viel über diese Arbeit weiß, habe ich mir heute jemanden eingeladen, der uns darüber berichten kann. Er hat jede Menge Erfahrung in Krisenintervention und Notfallversorgung, war während der Pandemie Mitglied der Führungsgruppe des Katastrophenschutzes des Landkreises Rosenheim und ist seit 2022 der designierte Leiter der psychosozialen Notfallversorgung in Stadt und Landkreis Rosenheim. Und noch dazu kann er jede Menge aus seinen hauptberuflichen Tätigkeiten berichten. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Herzlich willkommen, Ralf Bernatzky.
Ja, Lola, freut mich auch, dass ich da sein darf. Freut mich auch, in diesem Format mal über dieses spannende Thema sprechen zu können oder zu dürfen. Und vielleicht gleich eine kleine Korrektur. Ich bin nicht der, sondern ich bin einer der designierten einer der Leiter. Das werden insgesamt 5 sein. Einer darf ich davon sein, aber das nur so vorweg.
Du siehst, ich habe viel zu lernen. Also das ist tatsächlich, deswegen ist es mir so wichtig gewesen, dass du heute kommst. Ich bin sehr neugierig. Ich habe ja schon jetzt eingangs erwähnt, dass du für Stadt und Landkreis Rosenheim eine sehr, sehr wichtige Rolle spielst. Aber das wird man ja nicht einfach mal so von heute auf morgen. Du lebst ja jetzt schon einige Jahre im Landkreis Rosenheim, aber geboren und aufgewachsen bist du ja nicht hier. Erzähl mal, also, wo kommst du denn ursprünglich her?
Also ursprünglich komme ich aus dem Landkreis Augsburg, genauer gesagt aus der Stadt Neuses, und bin dort aufgewachsen und auch, sag ich mal, im Blaulichtmilieu sozialisiert worden und durfte dank meiner Freundin jetzt hierher ziehen. Wir sind jetzt dann seit knapp 10 Jahren hier im Landkreis Rosenheim bzw. in Evenhausen in der Gemeinde Ammerang und ja, konnte da Gott sei Dank an meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich damals in Neuses begonnen habe, dann anknüpfen.
Du hast gerade gesagt, du bist in der Blaulichtszene sozialisiert worden und im Blaulichtbereich. Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen, dich ehrenamtlich zu engagieren?
Das war damals tatsächlich mit 14 oder knapp 15, glaube ich, war ich da, wo ich dann zur Jugendfeuerwehr in Neuses gekommen bin. Über Freunde, also der große Bruder von einem guten Freund von mir damals war bei der Feuerwehr in Neuses. Und es war natürlich schon immer faszinierend. Feuerwehr, große Autos, Blaulicht, alles, was dazugehört. Und da ging es dann los.
Würdest du sagen, ist das so eine Erfahrung, die man so macht, auch dass so ehrenamtliches Engagement meistens über Kontaktpersonen zustande kommt?
Sicherlich häufig, dass wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt oder direkt halt befreundet ist, dass man dann eher einen leichteren Zugang zu einer Feuerwehr oder zu einer Hilfsorganisation generell hat.
Ich möchte jetzt gerne mal bei der Feuerwehr bleiben, weil ich weiß ja, dass du hier auch jetzt bei der Feuerwehr wieder tätig bist. Und das ist ja oftmals so ein Eindruck, den man hat, wenn Menschen irgendwo neu hinkommen, dass das so geschlossene Systeme sind, wo man schwer reinkommt und deshalb manche das gar nicht erst versuchen.
Boah, zumindest war es bei der Feuerwehr Evenhausen, bei der kleinen Dorffeuerwehr. Das war für mich so ein bisschen eine Umstellung, von der großen Stadtfeuerwehr zur kleineren Dorffeuerwehr zu kommen. Aber da war es definitiv nicht so. Ich hatte damals, nachdem wir das Haus gekauft, umgebaut hatten, war klar, wo kriegt man denn Kontakt? Gut, meine Freundin kommt von hier. Da war natürlich schon ein gewisser Freundeskreis dann auch da. Aber in Richtung ehrenamtliches Engagement und ja auch irgendwie wieder was Sinnvolles in der Freizeit zu tun, war halt die Feuerwehr so der nächstgelegene Ort und da wurde ich sehr offen aufgenommen und das macht bis jetzt immer noch Spaß.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das weniger an den Feuerwehren vor Ort liegt, sondern dass es eher eine Sache ist, die in den Köpfen so verankert ist, dass man so den Eindruck hat, naja, als Externer oder als Zugezogener hinzugehen, ist vielleicht schwierig. Also das wäre vielleicht einfach gleich mal so ein Seitenappell auch nochmal an Leute, die irgendwie hier neu ankommen, dass man sich zurück trauen kann und dass es auch sehr gut gehen kann.
Unbedingt. Also ich behaupte, dass jede Feuerwehr hier im Landkreis Rosenheim und auch in der Stadt Rosenheim sich über engagierte oder interessierte potenzielle ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Männer freut. Und die machen ja auch immer wieder Kampagnen, die man vielleicht jetzt auch nicht so ganz öffentlich mitbekommt. Aber da ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, sich zu engagieren.
das hat dir ja mit der Feuerwehr nicht gereicht. Also du hast angefangen mit 14 oder 15 bei der Feuerwehr und dann bist du ja 2 Jahre später ja noch zum Bayerischen Roten Kreuz in die Bereitschaft dazu. Was hat dich denn dazu motiviert?
Naja, das war tatsächlich ein älterer, guter Bekannter oder Freund, jetzt auch immer noch sehr, sehr guter Freund, der auch bei der Feuerwehr war und auch schon langjährig beim Roten Kreuz ehrenamtlich Rettungsdienst gefahren ist. Und das war so das Zweite, was mich halt irgendwo fasziniert hat, weil, naja, mit der Feuerwehr, da hat man zwar schon auch viele Einsätze gehabt in der Stadt Neuses, aber es war so die Komponente, ich helfe direkt einem Menschen, hat halt da so ein bisschen gefehlt, also in Richtung einer notfallmedizinischen Versorgung. Und das hat mich auch interessiert und dann bin ich halt dank dem zur Bereitschaft des Roten Kreuzes in Neuses gekommen und habe dann da halt auch noch mit angefangen.
Du warst ja noch sehr jung. Also ich meine, das ist ja schon das Teenageralter. Was hat dir das gegeben, als junger Mensch bei diesen beiden Organisationen zu sein?
Naja, gut, muss man ganz ehrlich sein, Blaulichtfahren macht schon Spaß, ne?
Also okay, das ist völlig legitim, finde ich.
Das macht natürlich Spaß und das Ganze drumherum hat mich einfach immer fasziniert. Und jetzt auch im Rettungsdienst, ich bin ab 17 durfte man dann das erste Mal dann ehrenamtlich auf dem Rettungswagen mitfahren und ich durfte in der Nacht, wo ich 17 geworden bin, also vom 6. auf den 7. Dezember damals, durfte ich schon die Nachtschicht mitfahren. Also ich habe quasi meine Geburtstagsnacht auf den 17. Geburtstag bin ich ehrenamtlich als zusätzlicher Begleiter auf dem Rettungswagen mitgefahren, weil mich das so fasziniert hat.
Ist dein Elternhaus auch engagiert in dem Bereich?
Überhaupt nicht.
Gar nicht?
Ja.
Das ist schon spannend, finde ich.
Ja, ich hätte auch, glaube ich, immer Ingenieur oder Bankkaufmann oder Ähnliches werden sollen. Aber es ist halt ein bisschen anders gekommen. Wobei mich meine Eltern da dankenswerterweise immer unterstützt haben. Also das war jetzt nie, dass da irgendwo, mein Gott, Kind, was tust du? Sondern das hat schon gepasst.
Du bist ja dann tatsächlich auch in diesen pflegerischen und helfenden Bereich gegangen und hast eine Ausbildung gemacht zum Kinderkrankenpfleger. Woher kam dieses Interesse?
Also tatsächlich hatte ich schon einen Ausbildungsplatz bei einer Bank in Augsburg und aufgrund von meiner Tätigkeit oder meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Rettungsdienst war mir dann relativ klar, ich möchte auch beruflich irgendwas mit Menschen, für Menschen, wie auch immer machen. Und hatte dann im Krankenhaus Hauenstetten in Augsburg habe ich so ein Wochenendpraktikum machen können. Das war immer ganz super, weil dann hat man das Geld gleich bar auf die Hand bekommen, so auf Stundenbasis ausgezahlt. Und ich habe halt da irgendwie entweder am Samstag oder am Sonntag in der Früh auf einer internistischen Erwachsenenstation immer geholfen. War dann super, dann hat man gleich ein bisschen Geld zum Weggehen gehabt. Aber da war dann für mich irgendwie so klar, mit Erwachsenen auch in Richtung tatsächlich dann einer eventuellen Pflegebedürftigkeit bei Erwachsenen, das ist dann doch nicht so meins. Habe ja geschaut, na, was gibt's denn noch? Und dann war halt tatsächlich die Kinderkrankenpflege da eine Option. Und wir hatten in Augsburg fußläufig von meinem Elternhaus 10 Minuten weg, damals das Zentralklinikum, jetzt Uniklinikum Augsburg mit der angeschlossenen Kinderklinik. Und dann habe ich mich da beworben und habe erschreckenderweise tatsächlich einen Ausbildungsplatz bekommen.
Was unterscheidet die Kinderkrankenpflege von der Erwachsenenkrankenpflege?
Ja, es werden wahrscheinlich einige, die das jetzt hören, die jetzt mittlerweile ihre pflegerische Ausbildung machen, werden jetzt da vielleicht sagen, oh mein Gott, was ist denn das? Grundlegend war es früher so, dass Kinderkrankenpflege war so ein bisschen, naja, elitär, auch von den Pflegekräften. So, ja, Kinderkrankenpflege, die können in der Kinderkrankenpflege, aber auch in der Erwachsenenkrankenpflege und auch in der Altenpflege arbeiten. Umgekehrt können die es aber nicht. Also damals war es so, dass die Großkrankenpflege nicht in der Kinderklinik hat arbeiten dürfen, aber im Umkehrschluss die Kinderkrankenpflege überall quasi genommen wurde. Mhm. Also das war so ein bisschen der Unterschied. Ist sicherlich pflegefachlich jetzt zum jetzigen Standpunkt gesehen kein sinnvoller Weg mehr. Deswegen gibt es jetzt auch eine generalistische Pflegeausbildung mit dann eben entsprechenden Spezialisierungsmöglichkeiten. Damals war das so. Und wir hatten halt damals nur in der Kinderklinik mit einer eigenen Berufsfachschule, ausschließlich in der Kinderklinik mit Einsätzen dann halt im OP und auf der Sozialstation in der ambulanten Pflege, waren wir eigentlich nur bei Kindern jeder Altersklasse mit allem, was dazugehört. Und das ist so, behaupte ich, der große Unterschied gewesen zur Erwachsenenkrankenpflege, die halt nur einen kurzen Einsatz in der Kinderklinik hatten, von 4 Wochen, glaube ich, damals war es, und den Rest alles in der Erwachsenenpflege verbracht haben.
Du hast diese Ausbildung dann abgeschlossen und dann ja erstmal noch gearbeitet in diesem Feld Und dann merkt man schon, wenn man so auf deine berufliche Laufbahn guckt, dass du jemand bist, der gerne neue Dinge entwickelt. Offensichtlich. Weil du warst in einem Team, die eine neue Station aufgebaut hatten in einem Klinikum.
Ja, ich bin nach der Ausbildung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Bezirks Schwaben. In Josephinum ist auch eine Klinik in Augsburg, die hat die Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung für den Regierungsbezirk Schwaben macht. Bin ich gewechselt, da als erstes auf eine allgemein Kinder- und Jugendpsychiatrische Station, so im Grundschulalter. Und dann gab es eben die Möglichkeit oder war klar in der Klinik, man baut eine Abteilung für drogenabhängige Kinder und Jugendliche mit auf. Und das hat mich interessiert. Dahingehend erstens, weil die Kinder älter sind, b, weil Drogen zu dem damaligen Zeitpunkt, es gab in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so viele Stationen, die in einem geschlossenen Kontext Kinder und Jugendliche, die Abhängigkeitserkrankungen haben, entsprechend behandeln, unterstützen. Und das war es halt spannend, was halt auch was relativ Neues war. Und dann durfte ich da das mitgestalten.
Was waren so Inhalte oder wie habt ihr das gemacht, diesen Aufbau von dieser Station?
Also wir haben mal geschaut, wo gibt es denn vergleichbare Einrichtungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in ganz Deutschland. Damals gab es in Hannover eine und in Leipzig eine. Da haben wir uns mal die Konzepte auch zuschicken lassen, wie die arbeiten. Also sagen wir mal, das pädagogische Konzept, das pflegerisch-fachliche Konzept, weil wir auch so gar nicht überhaupt einschätzen konnten, was für ein Klientel kommt denn da auf uns zu. Und haben das Ganze halt dann angefangen natürlich von den baulichen Gegebenheiten, die halt so eine geschlossene Station, weil es war relativ schnell klar, dass die Kinder und Jugendlichen in der Regel nicht freiwillig zu uns kommen, sondern entsprechend mit einem richterlichen Beschluss untergebracht werden bei uns, um sie entsprechend zu unterstützen. Worauf natürlich, wenn man auch als Jugendlicher in einem wie auch immer gearteten Drogenmilieu unterwegs ist, sicherlich Gewalterfahrungen selber auch gehabt hat, aber auch vielleicht selber eher eine fremdaggressive Neigung auch hat. Dementsprechend haben wir natürlich das baulich auch konzeptioniert mit unserer Bauabteilung zusammen, aber auch mit der Zielsetzung, ein ganz klares, einfaches, pädagogisches, für die Kinder und Jugendlichen nachvollziehbares Konzept zu haben, die sie einfach über die ersten Wochen, die sie bei uns sind, dann auch, naja, auch mal Regeln, Strukturen, Grenzen kennenzulernen und auch entsprechend umsetzen zu können und sich aber auch darauf verlassen zu können, dass das dann so ist und auch eine Sicherheit bietet. Das war eigentlich so zusammengefasst, war das der Weg in Richtung der Konzeption.
Und dann wurde das umgesetzt. Welche Erfahrung hast du denn gemacht, wie der Bedarf gewesen ist?
Der Bedarf war am Anfang sehr, sehr groß. Also wir hatten am Anfang das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre, wir haben effektiv 8 Plätze gehabt. Also es war eine sehr kleine, mit einem relativ hohen Personalansatz oder Personalschlüssel von der Schichtbesetzung her geplante Station. Wir hätten die teilweise doppelt belegen können. Wir haben auch teilweise überregional Anfragen bekommen. Wir hätten 16, 20 Kinder und Jugendliche da parallel haben können. Und das war ganz spannend. Das hätten wir auch nicht gedacht, dass viele Mehrfachabhängige, also so polytoxikomane Kinder und Jugendliche, auch wirklich mit extremsten Erfahrungen, auch in Richtung sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrung, aber auch selber entsprechend Gewaltdelikte, Beschaffungskriminalität, dass es das in der Form, in der Häufigkeit und in der Intensität so gegeben hat damals, das hat uns selber dann auch sehr überrascht.
Welche Konsumentinnen und Konsumenten hattet ihr denn da? Also ab wann galt denn jemand bei euch als aufnahmeberechtigt, sage ich jetzt? Oder hatte das tatsächlich immer was mit richterlichen Beschlüssen zu tun?
Teils, teils. Also natürlich war letztendlich vom Aufbau so, dass es auch eine Suchtambulanz gegeben hat. Also sag ich mal, der halbwegs niedrigschwellige Einstieg in eine professionelle Begleitung. Und da ist letztendlich in der Regel die Anbahnung des Kontaktes hat da stattgefunden, wenn es möglich war. Wenn es ganz akut war, weil seitens Jugendamt, die in der Regel dann da auch mit involviert waren und dann das in Richtung auch des Gerichts mit einem Unterbringungsbeschluss dann mit begleitet und veranlasst haben, dann war es halt auch mal akut. Akut dann, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sich oder andere gefährdet oder halt über einen relativen Zeitraum sein Leben, so salopp gesagt, nicht mehr auf die Reihe bekommt, also nicht mehr in die Schule geht, schulische Leistungen fallen ab, nie mehr zu Hause ist, man weiß gar nicht, wo das Kind ist, also abgängig über mehrere Tage und ähnliches und natürlich mit einem entsprechenden Substanzmissbrauch oder Gebrauch, dann war das auch eine akute Aufnahmeindikation auf unsere Station.
Also ich will jetzt nochmal da so ein bisschen nachhaken, weil ich das tatsächlich sehr interessant finde. Ging es dann nur um illegale Drogen oder auch um legale?
Sowohl als auch. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass eigentlich ausschließlich illegale Substanzen da konsumiert wurden von dem Klientel. Hat sich dann so nach 2-3 Jahren auch das Kinder und Jugendliche, die exzessiv wirklich Alkohol getrunken haben. Also das war dann schon spannend. Ich kann mich noch an einen erinnern. Ich glaube, der war 14 oder 15, der hatte am Tag, was war es, glaube ich, einen Kasten Bier, 2 Flaschen Wein und 1 Flasche Schnaps trinken können. Und wir dachten, okay, dass das geht. Und das war teilweise schon sehr extreme Konsummuster, die da hatten, die Kinder und Jugendlichen.
Wir stellen das ja gerade auch fest, jetzt so nach der Pandemie oder fast nach der Pandemie, wo wir uns befinden, dass sich einfach bei den Konsummustern bei jungen Leuten ja sehr viel auch geändert hat, nicht unbedingt zum Besseren und Alkohol auch größeres Thema ist, als es das vor der Pandemie noch gewesen ist, also gerade auch bei Jüngeren, wo ich von einigen auch weiß, dass da im Homeschooling einfach angefangen wurde, auch zu trinken, schon parallel zum Unterricht. Von dem her finde ich das total spannend als Ansatz nochmal irgendwie da auch ein Klinikum, das sich auch mit jungen Leuten beschäftigt, also auch wenn die jetzt da nicht freiwillig waren oder so, aber dass es das einfach auch gibt. Du bist ja dann zur Stationsleitung geworden und dann hast du dich ja aber nochmal anderweitig orientiert.
Ja, also ich war ja relativ lang, ich war fast 7 Jahre lang da Stationsleitung, also ein Jahr nach dem Eröffnen der Station wurde ich dann zur Stationsleitung. War eine spannende Chance, weil ich war dann doch auch erst meine 21, knapp 22 Jahre alt. Und das hat mit einem super Team wirklich top geklappt. Und im Rahmen dessen, ich hatte dann berufsbegleitend noch Pflegemanagement angefangen zu studieren. Und wir hatten bei uns in der Klinik eine Dienstplansoftware damals eingeführt. Und ich konnte quasi so als Projektarbeit während meines Studiums, durfte ich quasi diese Einführung mit begleiten. Und das war dann auch ja nochmal eine zusätzliche spannende Aufgabe, mal so ein elektronisches Personaleinsatzplanungsprogramm in der Klinik einzuführen. Und das war ja was Zusätzliches, was natürlich auch nochmal Spaß und interessante neue Einblicke gebracht hat.
Und mit dieser Arbeit ging es dann nochmal für dich in einen neuen Bereich über, wo du gesagt hast, so ja, vielleicht geht es doch nochmal von der direkten Pflege am Menschen nochmal ganz woanders hin.
Ja, definitiv. Also ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, naja, jetzt bin ich schon, also in Anführungsstrichen, relativ lang in der Klinik oder in der Pflege oder in der Betreuung tätig. Was möchte ich denn noch? Was macht mir denn noch Spaß? Und dann hat mir einfach diese Projektarbeit, Einführung von einem Programm in einem Krankenhaus, so ganz pauschal jetzt gesprochen, Spaß gemacht. Und dann hatte ich mal geschaut, was gibt es denn da eigentlich für Firmen, die sowas anbieten? Und hatte mich dann damals bei meinem jetzt immer noch Arbeitgeber beworben und wurde dann dort auch genommen als Projektrealisierer, Consultant, wenn man so neuhochdeutsch sagt, für die Einführung von einer Branchenfachsoftware bei eben den Kunden, die sich für diese Software entschieden haben.
Ist das, wenn du jetzt so zurückblickst, war das ein logischer Schritt oder war das eher so ein Ausprobieren? Wo könnte es denn noch hingehen?
Ich kann, also ganz ehrlich, kann ich es nicht wirklich abschließend beantworten. Es war zu dem Zeitpunkt, war es das, was mir Spaß gemacht hat, weil ich einfach mal aus einer Klinik raus wollte. Also die eine andere mögliche Entwicklung wäre wahrscheinlich gewesen, irgendwo mal in Richtung tatsächlich dann Pflegedienstleitung oder irgendwo in Richtung Ausbildung in pflegerischen Berufen dann zu gehen. Wäre die eine Schiene gewesen und eben die andere Schiene, ich gehe in die freie Wirtschaft, wenn man es so bezeichnen möchte, um dann einfach nochmal andere Möglichkeiten in diesem Umfeld auszuprobieren und da auch Erfahrungen zu sammeln.
Was ist das, was dich so an dieser Projektarbeit reizt?
Weil man nicht jeden Tag beim Gleichen ist. Also man ist nicht beim gleichen Kunden oder Klienten, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und ist relativ regelmäßig mit Abwechslung einfach mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die man dann halt gemeinsam lösen soll.
Das ist ja, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, häufig so, dass man dann viel unterwegs sein muss. Das war bei dir am Anfang auch so und hat sich dann so ein bisschen ausgewirkt auch auf deine ehrenamtlichen Tätigkeiten, die du ja sehr massiv betrieben hattest davor. Meine Frage ist jetzt, wie hast du es eigentlich geschafft, dann wieder zurückzukommen? Das kenne ich ja von ganz vielen Leuten, wenn dann so die Karriere losgeht, wenn man irgendwie viel arbeiten muss, dass dann ehrenamtliche Tätigkeiten, die man als junger Mensch begonnen hat, irgendwann mal in den Hintergrund geraten Und dann, wenn man aber vielleicht irgendwann wieder ein Leben führt, wo es möglich wäre, man trotzdem nicht den Schritt wieder macht und wieder das aufnimmt, wo man vorher war. War das für dich immer schon klar?
Na, immer schon klar war es nicht. Also, wo ich angefangen habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber, da war ich tatsächlich im Consulting, also wirklich bei den Kunden vor Ort für die Einführung von unseren Softwareprodukten tätig. Das heißt, ich war im ganzen Bundesgebiet zeitweise auch 6 Wochen in Luxemburg unterwegs. Also, es war teilweise wirklich so, dass ich bin am Sonntagnachmittag Flughafen München gefahren, bin da in ein Flugzeug eingestiegen und bin, nach Hamburg, Berlin, Leipzig, wo auch immer hingeflogen und war dann die ganze Woche unterwegs. Also, da war ehrenamtliches Engagement in der Form nicht mehr möglich. Und eigentlich tatsächlich über meine jetzige Freundin, die ich dann ja, bei der Arbeit kennengelernt habe und die eben hier bei uns aus der Region kommt, war dann klar, wenn es die Möglichkeit gibt, ziehen wir wieder hierher. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, bei uns in der Firma quasi nicht mehr das Consulting mitzumachen für 2 Produkte, sondern dass ich quasi die Region Süddeutschland vertrieblich betreue, was die Reisetätigkeit deutlich entspannter hat. Und dann ja, hatte ich wieder Zeit tatsächlich fürs Ehrenamt. Dadurch, dass ich einfach von zu Hause aus arbeiten kann, bin ich da relativ flexibel, dankenswerterweise. Und ja, die Faszination ist ja nicht weg gewesen. Deswegen.
Hat es dir gefehlt in der Zeit? Oder warst du anderweitig so beschäftigt?
Also es war tatsächlich wirklich so, also gefehlt jetzt nicht wirklich, sondern ich war einfach so beschäftigt, dass das in der Form oder in dieser Lebensphase, wie auch immer, waren 2,5 Jahre, keinen Platz hatte.
Und als du dann dich entschieden hast zu sagen, okay, jetzt geht's wieder, war der Weg zurück auch einfach für dich?
Erschreckend.
Ja, erschreckend einfach. Erschreckend einfach. Erzähl mal, du warst ja hier neu. Also es ist, von der Feuerwehr hast du ja schon gesagt, so, das war relativ einfach, damit einzusteigen in der kleinen Ortsfeuerwehr bei dir zu Hause am Wohnort. Aber du bist ja auf anderen Ebenen auch noch eingestiegen.
Ja, das ging dann, also sicherlich hat Corona da einen großen Anteil mitgehabt. Ich war gut, vorher schon bei uns in der Feuerwehr oder im Kreisfeuerverband bin ich auch Ausbilder eben für Atemschutzgeräteträger. Das, weil mir Ausbilden halt tatsächlich auch Spaß macht in dem Bereich und weil da halt auch tatsächlich immer auch Leute gesucht werden, die halt ja so ein bisschen naja, verrückter sind oder einfach viel Zeit haben oder sich da engagieren möchten. Das heißt, man hat da wirklich die Möglichkeit, sich auch zu entwickeln. Und das macht halt dann auch Spaß und deswegen geht es eigentlich relativ einfach.
Also das heißt, wenn man sich hinstellt und sagt, ich habe Zeit, dann hat man auch schnell ein Amt.
Ja, also oder wenn man einfach nicht Nein sagen kann, das ist also meine große Schwäche, ich kann in dem Bereich nicht Nein sagen.
Zum Glück für viele andere.
Weiß ich nicht, aber könnte sein.
Jetzt mag ich mir mit dir dieses Thema Kriseninterventionsteam genau angucken, weil das ja mein ursprünglicher Impuls war, dich überhaupt anzurufen. Ich möchte ganz gern wissen, was sind denn überhaupt zunächst mal die konkreten Aufgaben der psychosozialen Notfallversorgung? Was sind Aufgabenbereiche, die abdecken?
Also grundlegend der Bereich der psychosozialen Notfallversorgung ist erstmal in 2 große Teilbereiche aufgegliedert. Einmal in den Bereich B für Betroffene, also für die Bürgerinnen und Bürger. Und einmal in den Bereich E für Einsatzkräfte. Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen. Das sind mal 2 große Bereiche, wo wir jetzt zumindest bei den Johannitern tätig sind, also schwerpunktmäßig tätig sind im Bereich B für Betroffene. Auch Krisenintervention ist so das landläufigere oder der landläufigere Begriff. Wenn es kirchlich geprägt ist, dann ist es die Notfallseelsorge, die letzten Endes aber genau das Gleiche tut. Und da sind wir letzten Endes für alle Personen da, die wie auch immer geartete, belastende Ereignisse erleben mussten. Das kann man mal so ganz pauschal so zusammenfassen.
Okay, da gibt es aber auch ja unterschiedlichste Einsatzformen. Ist es so, dass Menschen sich von sich aus an euch wenden können? Werdet ihr in der Regel geschickt von irgendjemandem und wenn ja, von wem? Und ist es dann, überbringt ihr zum Beispiel auch schlechte Nachrichten? Seid ihr auch diejenigen, die irgendwo klingeln und sagen, ihr Sohn, ihre Tochter hatte einen Unfall, was auch immer. Also wo werdet ihr von wem geholt?
Grundlegend werden wir immer über die integrierte Leitstelle in Rosenheim, die für unseren Rettungsdienstbereich, also quasi für Stadt, Landkreis Rosenheim und auch für den Landkreis Miesbach, die Hilfsorganisationsalarmierung durchführt, von denen werden wir alarmiert. Es gibt bestimmte sogenannte Einsatzstichwörter, also zum Beispiel Personenunterzug. Da werden wir gleich direkt primär mit alarmiert, mit Feuerwehr, mit Rettungsdienst, mit allem, was da dazugehört. Und natürlich dann hat jede Hilfsorganisation, sei es in der polizeilichen Gefahrenabwehr, also sprich die Polizei, oder in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, Rettungsdienst und Feuerwehr, die Möglichkeit, uns über die Leitstelle, wenn der Bedarf besteht, nachzualarmieren. Und wir kommen tatsächlich auch, also die Polizei nimmt uns auch mit, wenn sie eben eine Todesnachricht überbringen an Angehörige, an Hinterbliebene, die noch nichts wussten davon, dass einer ihrer Angehörigen auf welche Art und Weise auch immer gestorben ist. Und da begleiten wir die Polizei.
Ihr begleitet die Polizei, aber ja. Ihr werdet nicht hingeschickt alleine, um diese Nachricht zu überbringen.
Nein, nein. Also das ist in 99,7% der Fälle ist das immer in Begleitung der Polizei, weil die letzten Endes auch die Identitätsfeststellung machen muss. Das können und dürfen wir gar nicht. Und das dann, sage ich mal, die Aufgabenteilung ist, die Polizei überbringt auch tatsächlich verbal die Todesnachricht. Und wir sind dann da und bleiben in der Regel auch dann länger da, um die Angehörigen dann zu begleiten, zu betreuen, Fragen zu beantworten, auch nächste Schritte zu erläutern, was auch immer in diesem Rahmen dann passiert.
Okay, dann gibt es ja vor Ort Unglücksfälle, Unfälle, was auch immer, denen Menschen Zeugen gewesen sind, direkt mit betroffen sind, vielleicht einfach auch eine Teilschuld tragen an irgendetwas. Das funktioniert ähnlich. Also ihr werdet geholt und ihr kommt dann aber manchmal auch direkt in diesen Situationen mit dazu.
Ja, klar. Also ich sage mal generell, klar, wenn ein schwerer Unfall passiert oder eben auch tatsächlich eine Person unter Zug oder Person im Auto, Gegenzug, verstorben, schwerstverletzt, Zeugen, Ersthelfer oder auch der Lkw-Fahrer, Busfahrer oder Autofahrer, der vielleicht einen Fahrradfahrer übersehen hat und den überfahren hat, schwerst oder tödlich verletzt hat, wären auch letzten Endes Personen, die wir betreuen, plus natürlich eben auch gegebenenfalls umstehende Ersthelfer oder Zeugen, die das mit angesehen haben, ja.
Das klingt ja wirklich nach einer Aufgabe, die wahnsinnig viel von einem selber auch abverlangt, also wo man sehr gefestigt sein muss. Ich bin wirklich fast so ein bisschen erschrocken, als ich das verstanden habe, dass das ehrenamtliche Menschen sind, die das machen.
Ja, also bei uns ausschließlich, also sowohl beim Bayerischen Roten Kreuz hier bei uns in Rosenheim, als auch eben bei uns bei den Johannitern, das ist rein ehrenamtlich. Im Bereich der Notfallseelsorge gibt es Diakone bzw. Pfarrer, die in einem gewissen Stellenumfang dafür freigestellt sind von ihrer Kirche, die dann vorzugsweise auch unter der Woche diese Dienste übernehmen. Das BAK und wir teilen uns die Wochenenden und Feiertage auf.
Okay, das bedeutet aber auch, man kann ja nicht einfach so jemanden da losschicken. Die Menschen müssen ja irgendwie qualifiziert werden. Wie läuft das ab? Also wenn jetzt jemand sagt, ich hätte ein Interesse daran, mich dahingehend zu engagieren, dann kann man sich einfach bei dir zum Beispiel oder bei euch, bei den Johannitern oder beim Bayerischen Roten Kreuz melden und sagen, ich habe da ein Interesse dran. Und dann, was passiert dann?
Genau, man kann sich gerne jederzeit melden. Und dann passiert in der Regel eine schnelle Kontaktaufnahme, meistens von mir. Und dann vereinbaren wir mal ein Interessentengespräch, ja, dass wir uns einfach mal gegenseitig kennenlernen, also die Interessentin, der Interessent uns kennenlernt, wir nochmal so ein bisschen über unsere Arbeit erzählen können und im Umkehrschluss natürlich wir auch den oder die Interessentin, den Interessenten kennenlernen können. Dann schaut man einfach, ob das potenziell passen kann. Das Gespräch führen immer unsere fachliche Leitung. Wir haben noch eine Psychotherapeutin, die bei uns so den fachlichen Teil, auch eine fachliche Weiterentwicklung entsprechend mit unterstützt und begleitet. Das führen wir immer zusammen, das Gespräch. Wir haben so ein bisschen die Aufgabe auch zu schauen, na, in so einem ersten Gespräch, können wir es der Person zutrauen? Passt die auch ins Team hinein? Weil das Wichtige ist ja auch, dass wir zwar ein sehr heterogenes Team sind, was super ist, gleichzeitig aber auch, dass das Team in sich stabil ist, weil wir uns gegenseitig natürlich auch unterstützen, auch das gemeinsam reflektieren, Einsätze und so weiter und so fort. Das heißt, dass man da auch diese Stabilität dann halt erhält.
Fährt man da alleine hin oder fährt man da zu mehreren Personen hin?
Also wir schauen, dass wir wirklich in der Regel, und bisher haben wir es immer noch geschafft, immer zu zweit unterwegs sind als Team.
Okay, jetzt habe ich mit dir dieses Gespräch gehabt zum Beispiel und du hast festgestellt, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dieser Person das zutrauen würde. Was macht ihr dann? Kann man sich das erlauben, dass man jemanden, der sich ehrenamtlich engagieren möchte, wegschickt?
Ja, natürlich. Also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber speziell für diesen Bereich ist es ganz, ganz wichtig. Zum einen für die Person selber. Also wir müssen ja auch die Person schützen. Also wenn wir das Gefühl haben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht selber ein belastendes Ereignis gehabt, was noch nicht vollständig verarbeitet wurde. Oder welche Faktoren auch immer, wo wir sagen, wir könnten uns vorstellen, die Person könnte da selber auch was mitnehmen aus einem Einsatz. Das wollen wir ja auch nicht. Wir sind ja auch für die psychische Gesundheit unserer Teamkolleginnen und Kollegen verantwortlich. Deswegen kann man das natürlich dann sagen und wir erklären das oder ich erkläre das natürlich dann auch so. Wenn sich trotzdem jemand natürlich ehrenamtlich engagieren will, wir haben ja bei den Johannitern nicht nur Krisenintervention, ja, wir haben ja Bevölkerungsschutz, wir haben eine Rettungshundestaffel, wir haben eine Jugendarbeit, wir haben eine Sanitätsdiensteinheit. Also es gibt für ein ehrenamtliches Engagement natürlich nicht nur Krisenintervention, Gott sei Dank, da einfach auch nochmal andere Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten stellen wir dann auch den Leuten, wo wir sagen, Krisenintervention können wir uns zumindest momentan nicht für dich vorstellen, dann natürlich auch vor.
Wenn du jetzt sagen würdest, ich glaube, der traue ich zu. Wie geht's denn dann weiter?
Dann wird man natürlich sofort Mitglied in unserem Team. Also wir haben jeden Monat einmal Teamabend, einfach die Leute auch kennenzulernen. Und dann planen wir einfach mit den Leuten, mit den neuen Teamkolleginnen und Kollegen den Weg der Ausbildung. Weil nicht nur die Ausbildung dann zur Fachkraft für psychosoziale Akuthilfen, wie es so hochoffiziell bei den Johannitern heißt, sondern natürlich auch eine Sanitätsausbildung dann Bestandteil ist, plus noch ein paar Johanniter interne UVV, Brandschutz und so weiter und so fort, Lehrgänge oder Unterweisungen. Dann planen wir das mit denen, wann es einfach zeitlich passt, wann und wo und wie die Lehrgänge stattfinden, dass das Ganze dann ja Fahrt aufnimmt.
Hat es da dann auch so Gesprächsführungstechniken?
Also in dem Fachlehrgang, wir haben jetzt letztens am 10.12. unseren zweiten eigenen Fachlehrgang abgeschlossen, der mittlerweile 108 Unterrichtseinheiten umfasst. Da ist alles mit dabei, also angefangen von wie funktioniert eine Blaulichtorganisation, wie sind da die Strukturen, Alarmierung und so weiter und so fort. Bis hin natürlich zu Themen wie Psychotraumatologie, Psychiatrie, diese ganze Thematik um Suizid, Kommunikation, häufige Einsatzindikation, also was kommt denn auf mich vor? Ganz, ganz viel Fall- und Rollenspiele, die man in diesem Bereich dann auch spielt in dem Lehrgang, der ganzen rechtlichen Komponenten. Das, also behaupte ich, eine sehr umfangreiche ehrenamtliche Ausbildung. Ja.
Ja, das klingt auf alle Fälle sehr, sehr anspruchsvoll auch. Was kannst du denn sagen? Kannst du Leuten, die anfangen wollen, in dem Bereich zu arbeiten, ungefähr sagen, wie oft passiert so ein Einsatz? Was habt ihr denn? Ich kann überhaupt nicht abschätzen. Also das einzige Mal, wenn ich von euch lese, dann tatsächlich nehme ich es wahr über Medien, die berichten über ein tragisches Ereignis und dann steht immer so ein Satz dabei, der heißt, das Kriseninterventionsteam war vor Ort. Ja,
ja, also wir haben bei uns in unserem Einsatzgebiet, also quasi Stadt und Landkreis Rosenheim, so im Jahresschnitt gut zwischen 120 bis 150 Einsätze.
So viele?
Ja.
Und kannst du sagen, was so die hauptsächlichen Einsatzarten sind, die ihr habt?
Also das häufigste ist tatsächlich Tod im häuslichen Bereich. Also bedeutet Person im Zuhause, wie auch immer, wird in der Regel dann wiederbelebt, erfolgreich oder nicht erfolgreich, dann bei Tod im häuslichen Bereich, um da dann letzten Endes die Angehörigen, die vielleicht teilweise auch selber noch reanimiert haben, eine angeleitete Telefonreanimation von unserer Leitstelle oder Leitstellendisponent leitet dann an, wie dann die Reanimation durchzuführen ist. Dann, das ist so das Häufigste, was
wir haben. Und das sind die Dinge, die ja alle nicht in der Zeitung stehen.
Nee.
Deswegen war ich jetzt über diese Zahl so erstaunt auch, weil tatsächlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so häufig vorkommt.
Ja,
aber das
also,
ist natürlich.
Das ist sicherlich, also das mit Abstand das häufigste. Also da gehört auch Suizid mit rein. Da wird in der Regel ja sowieso nicht darüber berichtet, generell in der Zeitung, außer es ist jetzt sehr öffentlichkeitswirksam. Das sind eigentlich mit die häufigsten Einsatzindikationen. Und Personenunterzug ist auch im Verhältnis nicht viel, aber kommt immer wieder vor.
Mhm. Wobei das natürlich auch nochmal für alle Beteiligten, das weiß ich auch tatsächlich von Leuten, die bei den Freiwilligen Feuerwehren arbeiten. Und da kenne ich auch einige, die ihren Dienst anschließend quittiert haben, weil die gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Also da.
Deswegen ist ja auch dieser andere Bereich, psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, auch ein definitiv nicht zu unterschätzender, weil genau das damit eben natürlich vermieden werden soll. Von der Arbeitsweise ist da in dem Bereich viel, viel mehr in Richtung Prävention. Also das heißt, ich kläre die Einsatzkräfte vorher auf. Ich schaue, dass die resilient werden, dass die widerstandsfähig werden, dass sie selber auf sich schauen können, dass die wissen, was auf sie zukommt, dass sie auch wissen, wie sie dann damit für sich umgehen können in solchen potenziell belastenden Einsätzen, damit eben das nicht passiert, dass es einem ehrenamtlich Tätigen, in der Regel bei uns im Landkreis natürlich alle Feuerwehren auch ehrenamtlich, dass der dann sagt, ich kann nicht mehr. Deswegen ist dieser Bereich auch ganz, ganz wichtig.
Und den übernehmen aber andere.
Wir haben bei uns im Kreisfeuerwehrverband, das ist eine Dachorganisation im Landkreis, gemeinsam mit dem Stadtfeuerwehrverband, haben wir ein, würde ich definitiv behaupten, sehr gut etabliertes PSNVE-Team aus allen Bereichen, die eben genau für diesen Bereich da sind. Also die sowohl in Bereichen der Grundausbildung für die jungen Feuerwehrmitglieder diesen Bereich mit abdecken, als auch dann natürlich bei größeren Einsätzen dann auch direkt in der Feuerwehr vor Ort dann für die Feuerwehrmitglieder dann da sind.
Also das ist ja tatsächlich überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich weiß ja noch, als damals das Zugunglück in Bad Aibling gewesen ist, wie viele der Einsatzkräfte anschließend einfach wirklich auch sehr, sehr lange krankgeschrieben waren, weil sie massive Probleme hatten, da im Nachgang damit umzugehen. Und man kann mit Sicherheit auch, so gut die Vorarbeit ist, nicht alles ja abwenden von den Personen. Wie siehst du denn das aus deiner Warte, also aus deinen ganzen persönlichen Einsätzen, die du auch bestritten hast? Welche Fälle oder welches Ereignis ist denn das, wo du sagst, naja, das war eines, wo ich gemerkt habe, so, das geht mir jetzt schon auch trotz meiner Erfahrung, die ich habe und der Auseinandersetzung, die ich ja seit vielen Jahren mache, schon auch noch sehr, sehr nah?
Ja, nahe gehen finde ich immer relativ. Also zumindest mir geht es so, ich weiß nicht wieso, ich habe eine relativ gute Möglichkeit, das für mich so zu verarbeiten, dass ich damit leben kann. Es gibt einen Einsatz tatsächlich, das war noch ganz, ganz am Anfang in Augsburg. Weiß ich noch, war ich in Neuses auf der Rettungswache gesessen, kam der diensthabende Kollege rein, der Kit-Dienst hatte und sagte, du Ralf, was machst du jetzt gerade? Gerade nichts, wieso? Ja, wir haben einen Flugzeugabsturz in Augsburg am Flughafen, ist ein, weiß ich nicht, so ein Learjet, also so Düsen, kleineres Düsenflugzeug abgestürzt. Man wusste nicht, wie viele Insassen drin waren. Feuerwehr war noch am Retten und dann war natürlich so ein bisschen Chaos an der Einsatzstelle, damals dann noch im Klinikum. Und das war so ein Einsatz dann mit allem, was dazugehört, auch das Verabschieden dann der Eltern des Co-Piloten, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Die kamen aus München, sind in die Notaufnahme nach Augsburg gekommen und haben sich dann von den beiden wirklich vollständig verbrannten, verstorbenen Pilot, Co-Pilot verabschiedet, als ob es ihr Sohn gewesen wäre, weil sie nicht wussten, welcher denn jetzt ihr Kind war. Das ist was, ich glaube, an das werde ich auch noch in 10, 15 Jahren denken, weil ich das so beeindruckend fand in der Situation. Das ist so ein Einsatz, an den kann ich mich noch gut erinnern.
Wie sorgst du denn für dich selber neben deinem ganzen Engagement, das du ja an den Tag legst auf unterschiedlichen Ebenen? Was sind so deine Strategien auch? Du hast vorhin gerade gesagt, naja, du kommst damit sehr, sehr klar zurecht. Irgendwo braucht man doch aber wahrscheinlich auch sowas, wo man auch mal wieder Kraft schöpfen kann, wo man irgendwie sich zurückziehen kann, wo vielleicht auch mal kein Alarm klingelt und kein Telefon. Was sind so deine Strategien für dich, um Kraft zu schöpfen?
Gut, also klar, erstmal zu Hause zu sein, auch mal wirklich Ruhe zu haben, ohne dass man Dienst hat oder irgendwas ist. Klar, natürlich meine Freundin und unsere beiden Hunde. Also das, ich sag mal, die täglichen 7 bis 10 Kilometer Spaziergang mit einem Labrador und einer Bulldogge, das tut mir persönlich gut. Und wenn ich das nicht habe, weil ich unterwegs bin oder wie auch immer, dann fehlt mir auch was. Und so einen kleinen Luxus, den ich mir gönne. Ich habe seit Corona haben wir uns eine Sauna einbauen lassen. Das tut auch immer extrem gut.
Wenn man so viel unterwegs ist wie du auch oder sich so viel kümmert auch um ehrenamtliches Engagement, was muss denn eine Partnerin mitbringen, um damit gut klarzukommen?
Haben wir mal extrem viel Geduld.
Ist das ein Thema bei euch zu Hause?
Sicher, natürlich zu Recht auch, weil ich vorhin schon gesagt, ich kann schlecht Nein sagen und dann gibt es sicherlich schon mal die ein oder andere Unterhaltung, wo mich meine Freundin dann auch zu Recht einbremst. Ja, das vielleicht mal lieber nicht oder dass wir auch mal wieder wirklich Zeit auch für uns haben, das schon, aber sie hat da wirklich dankenswerterweise auch vor allem jetzt über die Corona-Zeit mich sehr, sehr unterstützt und auch wirklich sehr, sehr viel Verständnis dafür gehabt. Ja.
Hat sich dein Engagement während dieser Corona-Zeit nochmal verändert?
Ja, es ist definitiv mehr geworden, ja.
Woran lag das?
Weil einfach tatsächlich wirklich, naja, ich sag mal, einfach Bedarf auch da war, also Bedarf in Richtung, dass man in den unterschiedlichsten Einrichtungen unterstützt, die unterschiedlichsten Tätigkeiten da halt natürlich dann auch nochmal mit übernimmt. Und ich hatte halt die Möglichkeit, dadurch, dass ich halt einen pflegerischen Hintergrund habe, dann eben auf Ebene des Landratsamts, mich halt dann auch um die ganzen stationären Einrichtungen, wir haben ja relativ viele bei uns im Landkreis Rosenheim, da dann auch zu kümmern, in Anführungsstrichen. Also wenn Personal ausfällt, ein wirklich massiver Corona-Ausbruch in den Einrichtungen war, da einfach zu schauen, wie kann man die Einrichtungen mit Ehrenamtlichen, teilweise auch mit Bundeswehrsoldaten, dann entsprechend da zu unterstützen. Und das war schon so in der Hochzeit oder Hochphase der Corona-Pandemie, war da schon einiges los.
Wie viele Stunden die Woche hast du das gemacht?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt. Also es war viel, ja.
Das geht schon an, so man ist täglich gefordert, oder?
Ja, das war in der Hochphase der Corona-Pandemie definitiv der Fall, ja.
Ist deine Lebensgefährtin dann auch engagiert in dem Bereich? Nein.
Nein, also.
Du schüttelst den Kopf.
Nein, in dem Bereich tatsächlich nicht. Aber sie ist beruflich auch sehr, sehr engagiert, studiert jetzt nebenzu auch nochmal wieder berufsbegleitend, war viele, viele Jahre hochklassig im Volleyball spielend unterwegs, macht das jetzt auch wieder so ein bisschen unterstützend im Schiedsrichterbereich. Also sie hat im Gegensatz zu mir sehr sportlich, also geht viel laufen, jetzt Skifahren, Skitouren gehen. Also sie hat da auch ihre Hobbys bzw. ihre Bereiche, wo sie da auch einen entsprechenden Ausgleich hat.
Das ist schon interessant, weil ich das ja schon auch weiß von vielen, die sich irgendwo einsetzen, dass es entweder so ist, dass man das als Paar schafft, dass man ein selbes Interesse hat und da gemeinsam reingeht. Oder aber, dass es ganz häufig so Diskussionsstoff gibt, weil ja sowieso die nicht besonders viel vorhandene Freizeit dann auch noch sehr besetzt wird von Menschen, die einen ja auch wirklich brauchen, also in deinem Fall, ja, wo man jetzt nicht mehr nur sagen kann, naja, jetzt ich engagiere mich jetzt so ein bisschen irgendwo in einem Verein, wo es jetzt mal wichtiger, mal weniger wichtig ist, sondern da ist ja tatsächlich so gefordert und hängt so viel dran. Auch, dass man nicht so leicht jetzt einfach auch mal sagen kann, ja, wisst ihr was, die nächsten 4 Wochen ziehe jetzt mal mich raus, weil mir ist gerade irgendwie zu viel, zu blöd oder was auch immer.
Ja, wobei das wird schon gehen, wenn ich es wollen würde.
Könntet ihr das so managen oder
organisieren? Ja, ja. Also das ist ja wirklich auch, also wirklich mein Ziel, jetzt speziell was das Johanniter-Kriseninterventionsteam betrifft, dass das auch ohne mich funktioniert, weil sonst mache ich wirklich nichts anderes mehr. Also dass es wirklich Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich um die Dienstplanung kümmern, die sich ums Fahrzeug kümmern, die sich um die Hospitationen, also letzten Endes die Stunden oder die Einsätze, die Dienste, die ich noch machen muss nach dem Fachlehrgang, damit ich dann fertige Fachkraft werde, dass die sich darum kümmern. Also da haben wir wirklich dankenswerterweise ein ganz, ganz tolles Team, die wirklich alle sehr, sehr engagiert mit dabei sind. Und ohne das wird es so auch nicht gehen. Also das ist immer noch das Ziel und wird auch weiter noch ausgebaut in diese Richtung.
Wie lange dauert denn dann diese Qualifikation insgesamt?
Ist so ein bisschen schwierig pauschal zu sagen, weil das hängt natürlich dann eben von diesen 10 Einsätzen nach dem Fachlehrgang, die man dann quasi als Praxiserfahrung noch sammeln muss. Davon hängt es halt ab und Gott sei Dank sind Einsätze nicht planbar.
Mhm. Bist du spezialisiert oder spezialisiert man die Leute, wenn du jetzt einteilst oder fahren die egal wohin?
Erstmal fahren die egal wohin, wenn sie alarmiert werden, die Kolleginnen und Kollegen. Kann natürlich sein, dass wenn jetzt ein bestimmtes Stichwort ist, zum Beispiel, keine Ahnung, Reanimation, Säugling oder Kleinkind, dass dann ein Kollege, eine Kollegin sagt, ich fühle mich heute nicht stabil genug dafür, dann hat jeder natürlich die Möglichkeit zu sagen, nein, diesen Einsatz fahre ich nicht, wird natürlich im Hintergrund für Ersatz gesorgt, also das ist ganz klar, aber ich habe auch immer die Möglichkeit zu meinem Eigenschutz und soweit versuchen wir die Leute auch natürlich entsprechend zu entwickeln und aufzuklären, dann zu sagen, lieber sage ich vorher nein, aus welchen Gründen auch immer, als dass ich dann hinterher vor eigenen Herausforderungen stehe, die ich dann erstmal bewältigen muss.
Ist das so, dass du ein Team hast, das groß genug ist im Moment? So lange habt ihr ja noch gar nicht angefangen mit diesem Kriseninterventionsteam bei den Johannitern.
Genau, richtig. Also wir haben den Dienstbetrieb, haben wir jetzt quasi im Februar diesen Jahres aufgenommen. Jetzt mal mit einem Wochenende, immer das zweite Wochenende im Monat. Ab nächstem Jahr haben wir im Schnitt, also ist ein bisschen unregelmäßig, aber im Schnitt alle zwei Wochenenden Dienst oder zwei Wochenenden im Monat Dienst. Und wir sind jetzt von den Kolleginnen und Kollegen, die alle einen abgeschlossenen Fachlehrgang haben, 22. Und von denen, die jetzt wirklich komplett fertig sind und als eigenständige Einsatzkräfte fahren können und dürfen. Tatsächlich stand heute, kurz bevor ich zu dir gekommen bin, hat mich ein Kollege angerufen, dass er jetzt tatsächlich seinen 10. Hospitationseinsatz hatte. Sind wir jetzt bei 7, die wirklich komplett fertig sind, und sind viele, die jetzt schon auch 6 oder 7 oder 8 Einsätze haben. Also das wird jetzt langsam, Gott sei Dank, immer mehr.
Und du hast gesagt, ihr habt jetzt vor kurzem erst den neuen Kurs nochmal auch angefangen. Startet ihr immer einmal im Jahr oder wie habt ihr das geplant für die Zukunft?
Wir haben es bisher so gemacht, also vorletztes Jahr haben wir den ersten eigenen gemacht. Letztes Jahr war es der erste eigene und eben dieses Jahr der zweite eigene. Wir werden jetzt das kommende Jahr keinen eigenen Fachlehrgang anbieten. Wenn jetzt Leute kommen, die sich dafür interessieren, die werden wir zu anderen Organisationen, also zum Beispiel zum Arbeiter-Samariter-Bund nach München schicken oder zum BRK, je nachdem, wo da Lehrgänge stattfinden, weil so ein eigener Lehrgang mit externen Referenten, mit der gesamten Organisation natürlich schon immer noch mal einiges bedeutet an Zeit und auch, muss man ganz klar sagen, Geld, das dann auch zu stemmen, und die werden wir dann entsprechend extern woanders hinschicken.
Wie ist das in der Abstimmung mit den anderen? Also ihr teilt euch das dann auf, das BRK, und ihr, gibt's dann, ist das ein guter Kontakt, wo man irgendwie sagt, jetzt so und so stellen wir uns das vor, dass ihr jetzt einmal im Monat, jedes dritte Wochenende oder jedes zweite macht, oder wer bestimmt das letztlich?
Also da stimmen wir uns gemeinsam ab, also das heißt das Bayerische Rote Kreuz und auch die ökumenische Notfallseelsorge, weil die machen den Großteil einfach an Diensten, weil sie unter der Woche die Dienste übernehmen. Und wir haben uns jetzt erst kürzlich für den Jahresdienstplan 2023 abgestimmt, wer wo welche Wochenenden und auch halt unter der Woche übernimmt. Und da stimmen wir uns gemeinsam ab.
Wie oft im Schnitt ist denn dann jemand dran? Also je mehr ihr werdet, desto weniger wird es wahrscheinlich.
Ja.
Genau. Aber jetzt im Moment, wenn du sagst 7 gerade, die voll fährt, die trifft sehr häufig, oder? Gerade wenn man noch jetzt Hospitationen hat, wo man noch jemanden braucht, der erfahren ist, dann ist das im Moment schon noch was, was relativ häufig vorkommen kann.
Ja.
Ziel, hast du so ein Ziel, wie viele Personen hättest du denn gerne für Stadt und Landkreis bei euch?
Also wenn die 22 alle fertig sind und dabei bleiben, dann ist das schon eine ziemlich coole Sache.
Was würdest du denn Menschen raten, die sich in einer Situation befinden, in der sie das Gefühl haben, sie bräuchten jemanden, mit dem man sprechen kann, wie jetzt deine Kolleginnen und Kollegen? Aber du hast ja vorher gesagt, ihr werdet ja geschickt. Es ist ja nicht so, dass man bei euch anrufen kann und sagen kann, ich bräuchte jetzt jemanden, der mir zur Seite steht.
Grundlegend gibt es natürlich verschiedenste, auch niedrigschwellige Angebote. Also es gibt zum Beispiel die Telefonseelsorge. Ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Angebot, weil das sind auch extrem gut ausgebildete Personen, die dort arbeiten. Es ist komplett anonym. Und da kriegt man wirklich eine sehr, sehr gute, niedrigschwellige, 24 Stunden verfügbare Unterstützung. Es geht natürlich auch nochmal weiter, wenn ich jetzt, wie auch immer, vielleicht schon, sagen wir, eine psychiatrische Erkrankung habe oder auch schon länger mit da Herausforderungen leben muss, dann gibt es auch die Krisendienste der Psychiatrie des Bezirks Oberbayern, die auch 24 Stunden erreichbar sind. Also da gibt es verschiedenste Angebote, bis hin auch in Landkreis Rosenheim verschiedenste Beratungsangebote, auch niedrigschwellige Beratungsangebote. Also ich muss nicht immer in eine Klinik gehen oder wie auch immer da relativ höherschwelliges Angebot dann in Anspruch nehmen. Es gibt da wirklich gute und auch immer verfügbare oder zumindest telefonisch verfügbare Angebote, wo ich zumindest mal akut Unterstützung bekommen kann.
Vielen Dank, Ralf.
Sehr
Wir
gerne.
Sind schon am Ende. Das war sehr, sehr interessant. Ich habe echt vieles gelernt. Da muss ich dann nochmal tatsächlich über das eine oder andere nochmal so ein bisschen nachdenken. Was mich jetzt wirklich überrascht hat, war die Menge eurer Einsätze. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Auch die Intensität eurer Ausbildung, das hat mich jetzt schon auch sehr beruhigt, weil ich wirklich auch dachte, okay, ehrenamtliche Menschen in diesem Bereich ist schon auch echt eine Herausforderung. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch nicht brauchen werden. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute, viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass deine 22 Leute alle dabei bleiben, die du jetzt hast. Ich wünsche dir auch weiterhin mit diesem Engagement und dieser Freude auch an dieser schwierigen Arbeit und das zu begleiten. Das merkt man bei dir auch, da steckt viel Leidenschaft drin und auch viel Herzblut und Entwicklungsgeist, dass du das beibehältst. Und ich bin davon überzeugt, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich irgendwo mal wiedersehen. Danke dir.
Ja, ich sage ganz herzlichen Dank für den angenehmen Austausch und die Möglichkeit, da einfach auch mal drüber sprechen zu dürfen. Hat Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.